herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Samstagabend, Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Zwei Männer, die sich durchs Biologiestudium kennengelernt haben und ihre gemeinsame Leidenschaft für den Tierfilm zum Beruf gemacht haben. Seit Jahrzehnten bringen sie für Expeditionen ins Tierreich spektakuläre Aufnahmen aus der ganzen Welt in unsere Wohnzimmer. Orang-Utans auf Borneo, wilde Elefanten im Dschungel, Erdmännchen im Gespräch. Es gibt heute viel für sie zu sehen und zu entdecken. Naturfilmer Jens Westphalen und Thoralf Groschpitz. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Herzlich
willkommen. Danke, super. Vielen
Dank. Moin ihr beiden.
Schön, dass wir mal wieder hier sind.
Ja, wir freuen uns auf, vor allem über eure tollen Bilder. Ich habe mir das vorhin noch mal so überlegt, und weil wir ja heute auch Expedition ins Tierreich Jubiläum feiern wollen. Was an den Filmen von Heinz Sielmann hat euch so als Jugendliche so begeistert, dass ihr gesagt habt, das will ich auch machen? Thoralf.
Ja, also für mich war das ja so, das hat mich tatsächlich als Kind begleitet. Da war ich auch wirklich noch ganz jung. Das fing irgendwie schwarz-weiß an, denke ich mal.
Ja, ja.
Schwarz-weißes Fernsehen. Ich habe da nicht mehr so richtig Erinnerungen daran, schwarz-weiß. Für mich ist der erst schon mal farbig und die Tiere waren irgendwie auch farbig. Aber ich konnte mich da quasi schon im Gedanken so wegträumen in ferne Länder, zu Abenteuern, zu Tieren und so weiter und so fort. Und das war eigentlich so mein Angang. Das war vielleicht nicht nur tierisch, sondern das war auch so dieses Exotische, dieses Ferne. Und das wollte ich eigentlich auch immer schon machen. Oder da hatte ich schon ein bisschen so den Drang hin. Das hat sich natürlich erst viel später so entwickelt. Aber ja, so war das halt. Ne? Das war
und ich finde auch, Heinz Sielmann hat das so ein bisschen anders gemacht, als man das vorher so gewohnt war. Er hat das so auf so eine, vielleicht auch kann man sagen, menschliche Art beschrieben und uns dadurch noch näher gebracht.
Ich finde das immer total super, weil Heinz Sielmann eben halt auch immer vor Ort war, der war immer im Gelände. Ja. Und genau wie Thoralf gesagt hat, bei mir hat das auch ganz früh schon diesen Wunsch geweckt, in die Ferne zu reisen. Und ich bin ja mit dem groß geworden, hab wirklich alle Sendungen gesehen, von Expedition ins Tierreich. Und für mich war dann auch ziemlich früh klar, dass ich gerne Tierfilmer werden würde. Und das ist dieser Sendereihe zu verdanken.
Großartig. Wir werden heute noch mal ein paar historische Bilder sehen von Expedition ins Tierreich. Aber natürlich eure aktuellen Aufnahmen, für die ihr gerade unterwegs gewesen seid. Orang-Utans, Borneo, aber auch Erdmännchen, Afrika. Schauen wir uns alles an. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend unsere Gäste seid. Wir zeigen heute übrigens auch Bilder, wie beim Naturfilm überhaupt gearbeitet wird. Die beiden Jungs von Expedition ins Tierreich, die beiden sind heute Abend da. Thoralf Groschpitz, Jens Westphalen.
Hallo.
Und ein kurzes Porträt über eure Arbeit, was man da so alles sehen kann. Einen kleinen Überblick haben wir jetzt schon von Christine Donau.
Zwei Männer, eine Mission.
Warte mal.
Die Tierfilmer Jens Westphalen und Thoralf Groschpitz auf der Suche nach den besten Bildern.
Wir versuchen hier gerade, die Tiere beim Schlammbaden zu filmen. Und das ist immer ganz drollig und vor allem die Kleinen sind unglaublich niedlich. Und ich glaube, da geht jedes Herz auf, also meins auf jeden Fall.
Erstaunliche Begegnungen inklusive.
Ah, mein Finger. Du Wahnsinn hier.
Die beiden reisen seit mehr als 30 Jahren durch die Tierwelt, um die faszinierenden Geschichten und Aufnahmen daraus zu uns ins Wohnzimmer zu holen. Die beiden Hamburger gehören international zu den Besten ihres Fachs. Sie brennen für ihre Arbeit.
Das ist hier wie im Hexenkessel.
Den norddeutschen Humor immer mit im Gepäck.
Er sagt nichts.
Ihr neuestes Werk führt uns hautnah zu den Orang-Utans auf Borneo. Modernste Drohnentechnik macht's möglich. Auf Expedition ins Tierreich, jetzt mit Jens Westphalen und Thoralf Groschpitz.
Darf ich mal sagen, ne? Darauf
yes.
Ein High Five.
Wir sehen immer so tolle Aufnahmen aus dem Dschungel, aus Afrika, überall von der Welt. Aber jetzt mal, um ganz konkret da reinzugehen, um da mal eine Vorstellung von zu haben. Borneo, zwischen Australien und Thailand in etwa gelegen, diese wunderbare Insel. Da habt ihr Orang-Utans gedreht, unter anderem. Wie viel, um da überhaupt zu drehen erstmal, wie viel Vorbereitung ist da notwendig? Auch während des Drehs, wenn man noch mal hin und wieder zurückfliegt und solche Geschichten. Was nimmt das für Zeit in Anspruch?
Ja, es ist tatsächlich so, dass eine ganze Menge Zeit bei der Produktion für die Vorbereitung drauf geht, natürlich auch für die Nachbereitung. Fast mehr Zeit als beim Drehen eigentlich sozusagen. Erstmal ist natürlich so, man muss erstmal gucken, wo gibt es die überhaupt? Wer kann einem vielleicht zeigen, wo die Orang-Utans sind? Dann brauche ich Genehmigungen? Ja, auf jeden Fall. Filmgenehmigung, Drohnengenehmigung, Nationalparkgenehmigung, allgemeine Arbeitsgenehmigung. Es ist eine unglaubliche Wust an Papier, die man erstmal vorher ausfüllen muss oder ausfüllen lassen muss. Wir haben dazu irgendwie Spezialisten dann auch angestellt.
Dort?
Weil das, ja, genau. Borneo in Borneo. Ne?
Ja, aber auch hier in Deutschland natürlich.
Ja, da machen wir das aber alles.
Du schreibst natürlich auch Sachen oder tippst eine Menge rum. Und ist natürlich auch eine Menge Recherchearbeit halt. Ne? Das macht Jens halt gerne halt. Guckt sich alles
gerne
an.
Gerne. Na ja. Aber das ist eben halt auch immer von Land zu Land oder von Ort zu Ort. Es ist auch immer unterschiedlich, was gefragt ist, was du benötigst und wie lange das auch dauert. Ne?
Ja, es ist, also wie lange habt ihr das jetzt? Ich glaube, das waren 3 oder 4 Jahre fast, die das ganze Projekt
weil das durch Corona unterbrochen wurde. Ja, ja. Also wir hatten vor Corona angefangen und mussten das dann unterbrechen. Da konnte man auch lange Zeit nicht hin. Und wir hatten auch noch andere Filme am Start. Wir haben dann, nachdem Corona zu Ende war, haben wir erstmal 2 Teile über Namibia fertig gemacht. Und während der Corona-Zeit haben wir was in Polen gemacht, ganz im Osten von Polen. Und jetzt haben wir dann eben halt, durften wir die Orang-Utans fertig drehen und eben halt auch fertig postproduzieren.
Und es hat sich gelohnt, weil es sind wirklich sensationelle Aufnahmen dabei entstanden, muss man wirklich sagen. Auch was Einmaliges, möchte ich Ihnen gleich mal zeigen. Hier, das ist tatsächlich etwas Einmaliges, weil eine Orang-Utan-Mutter mit Zwillingen. Erzählt mir dazu.
Ja, das ist erst 2-mal in freier Wildbahn gesehen worden überhaupt. Es gibt 2 Nachweise. Der erste ist von 2007, der zweite ist von 2011. Und was aber ungewöhnlich ist, ist, dass diese Mutter offensichtlich schon relativ alte Junge hat. Denn normalerweise sterben die schon im ganz kleinen Alter, weil die Mutter es nicht schafft, sich mit denen durch die Baumkronen zu bewegen. Das ist ja eine große Last. Und die Jungen, die sie da hat, die sind schon 5 bis 6 Jahre alt. Also die sind aus dem Gröbsten raus und da gibt es keinen Nachweis. Genau. Das ist wirklich das erste Mal, dass sowas überhaupt beobachtet wurde und auch das erste Mal, dass es überhaupt gefilmt wurde.
Unglaubliche Aufnahmen. Ihr seid so unglaublich nah auch dran. Wie schafft ihr das da, so nah ranzukommen? Ist das auch so ein schrittweises sich annähern?
Ja, ist es eigentlich immer halt. Ne? Also ist natürlich, also der Wald ist ja quasi undurchdringbar. Das heißt, du findest die Orang-Utans überhaupt gar nicht. Das heißt, wir sind da letztendlich mit jemandem rumgezogen, der sich auskannte, Ranger halt, der gesagt hat, also lass mal hier gucken, lass mal da gucken. Und dann sind wir halt rausgegangen. Also rausgehen hört sich auch so einfach an. Wir sind oftmals mit dem Boot erstmal unterwegs gewesen, dann noch zu Fuß. Und dann muss man natürlich auch gucken, wo ist überhaupt was. Dann achtet man natürlich auf Sounds, auf Knacken und natürlich auch Beobachtung halt. Und da muss man ein bisschen Glück haben. Und dann findet man die Orang-Utans und die waren auch gar nicht mal so scheu. Das Problem ist eigentlich, an ihnen dran zu bleiben. Wenn die sich bewegen in den Baumwipfeln, wir können es dann nicht nachher schwingen. Und unten ist es so dicht, da steckst du einfach fest. Also mit der Kamera und Stativen und so weiter kommt man eigentlich nicht durch.
Ne? Und dann ist es auch ein großes Problem, freien Blick auf die Tiere zu bekommen.
Ja, genau.
Weil du hast ja immer irgendwelche Äste davor. Und so wie die sich ein bisschen bewegen, musst du wieder das Stativ umsetzen. Und du hast natürlich, also du filmst immer in einer schlechten Position und gegen den Himmel. Und das ist natürlich eigentlich auch schlecht, weil das ist hell und so. Das ist dann mit der Belichtung meistens ein bisschen schwierig. Aber ja.
Es gibt eine Lösung.
Es gibt eine Lösung und das ist Zeit.
Das ist die eine Lösung.
Und Erfahrung?
Die andere Lösung ist, Erfahrung ist auch eine Lösung. Und die dritte Lösung könnte sein natürlich, und das schauen wir uns mal eben an, und zwar filmen mit einer Drohne.
Okay, ich starte jetzt.
Ein Stückchen noch, aber nicht mehr als 1,5 Meter.
Was?
Ja, sonst müsstest du ein Stück nach links und dann...
Links, okay, ein Stück nach links.
Es ist hier unglaublich eng. Es ist hier unglaublich eng und Thoralf hat quasi keinen Platz zum Fliegen. Und weil er selbst immer nur auf seinen Monitor guckt und nicht sieht, was links und rechts der Drohne ist, muss ich ihm das genau ansagen. Ich bin also quasi sein Spotter.
Fliegen nach Gehör.
Genau, er hört auf mich, hoffe ich. Das macht er ja sonst nicht. Aber im
Doch. Also ich würde nichts... Nein, das ist kein Spaß jetzt hier.
Ja, echt vorsichtig, Thoralf.
Das Bild ist schön.
Schweineeng hier. Links. Meter. Weiter. Links.
Ja.
Jetzt kannst du runter. Runter.
Ja.
Warte mal, da sind ganz kleine Äste in der Hand. Aber das ist doch schön. Kannst du die mitziehen?
Ja.
Ja, cool.
Ich frage mich bei solchen Aufnahmen, was denkt wohl der Orang-Utan? Ein Bienenschwarm? Der mich verfolgt?
Komischerweise haben die Tiere sich...
Die haben offensichtlich gar nicht reagiert,
nee,
ne?
Die haben, am Ende hat man gesehen, da sitzt ja eine Orang-Utan so, der hatte sein Schlafnest vorbereitet. Das heißt, er war ganz entspannt, hat da seine Arbeit weitergemacht und wir sind auch immer sehr vorsichtig, beziehungsweise Thoralf, der mit der Drohne fliegt, weil wir wollen natürlich natürliches Verhalten auch einfangen und probieren das immer erst aus, wie die Tiere darauf reagieren. Und hier war eher das Problem, wenn der Thoralf zu nah geflogen ist, dann haben die manchmal versucht, nach der Drohne zu greifen, weil die neugierig sind.
Ja. Ne?
Aber die waren eigentlich nie verängstigt durch die Drohne. Aber das hängt von Art zu Art auch ab, das ist bei anderen Tieren nicht. Kann das anders sein? Ist ja. Nicht immer so.
Jetzt zähle ich mal zusammen. Drohne war dabei, Stativ war dabei, Kameras sind dabei. Natürlich so ein bisschen persönliche Ausrüstung. Wie viel schleppt ihr da eigentlich immer mit durch den Dschungel in dem Fall?
So viel wir tragen können natürlich. Ne?
Also ja, ach so, ja.
Naja, ernsthaft, ich meine, irgendwann ist natürlich, wenn man voll ist, ist man voll halt. Ne? Ich habe einen kleinen Rucksack, er hat einen großen Rucksack, ich habe das Stativ, dann hat er noch irgendwas Kleines, Wasserflasche in der Hand, so halt, ne? Also das, was man so braucht. Natürlich haben wir jetzt keine Ladegeräte oder riesige Akkumassen dabei, sondern nur, dass man gerade, was man jetzt
das
braucht.
Das ist ja auch eine Vorstellung. Stell dir mal vor, der Akku geht aus.
Ja, wir haben natürlich immer Ersatzakkus im Wald dabei.
Aber nicht unbegrenzt,
aber
natürlich.
Aber die Kamera mit dem Objektiv, die wiegt ungefähr so 18 Kilo, das Stativ ist auch ungefähr 16 Kilo. Ne? Und dann immer noch alles mögliche andere. Und insgesamt, wenn wir verreisen, haben wir so zwischen 200 bis 400 Kilogramm Kameraausrüstung dabei. Hatten wir in Australien, hatten wir 500 Kilo sogar.
Ja. Das tragen wir natürlich nicht in den Wald.
Ne? Ja, ja, klar. Dann immer stationär wieder, ja, genau. Dann wieder mit.
Außerdem ist es wahnwitzig heiß und auch viel feuchter. Das heißt also, man konnte das auch schon sehen an den Bildern hier.
Mit den nur Hemden?
Ja, den Hemden hat man es schon gesehen. Es ist alles, ne? Immer komplett nass halt. Ne? Man ist nur 10 Minuten unterwegs, schon ist alles irgendwie nass, klebt am Körper. Das ist sehr unangenehm halt. Ne?
Tierfilm hat sich gewandelt von der reinen Schönberichterstattung, nur tolle Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, spannende Tieraufnahmen, auch zu mal hinter die Kulissen schauen. Also zum Beispiel Borneo, da ist ja einiges im Argen. Wir haben jetzt diese tollen Aufnahmen gesehen. Vielleicht ihr mit euren eigenen Worten, ich sag mal Stichwort Palmöl.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass die Orang-Utans, wo wir sie gefunden haben, das sind zwar noch Wälder, die schön aussehen natürlich auf der Kamera, aber das sind die letzten Refugien. Das muss man wirklich so sehen.
Und klein.
Da ist nicht mehr viel zu holen für die Orang-Utans oder auch für die Elefanten, falls wir die noch sehen sollten jetzt. Das ist ein ganz kleines Refugium, teilweise Nationalpark, teilweise noch Überbleibsel. Aber Palmöl ist letztendlich das Dominierende auf ganz Borneo.
Eine komplett Pflanze.
Eine Pflanze.
Ja, genau.
Das sind alles Monokulturen.
Ja. Angebaut.
Also da wurde ja
hier wird erstmal gerodet.
Da wird noch gerodet und das ganze Land ist im Grunde genommen eine einzige Palmölplantage. Du fährst von morgens bis abends nur durch eine Pflanzenart, nur durch eine einzige Palmölplantage, genau. Und ich war 1989 das erste Mal auf Borneo und seitdem ist unglaublich viel passiert. Damals war das Geholze groß, aber es gab noch nicht viel Palmölplantagen. Und heute ist eben halt wirklich, wo früher noch intakter Wald war, vor 20 Jahren ist eben halt jetzt nur noch eine einzige Pflanzenart. Und da ist natürlich Einfalt,
ein Baum
Vielfalt.
Ist ringsrum
und da ist
nicht viel Platz
nichts mehr. Da ist natürlich keine Tierart mehr drin oder noch ganz wenige Arten. Ne?
Schlimm. Palmöl ist zum Beispiel drin in Margarine,
Kosmetika,
überall.
Schokolade, Keksen,
also Nuss-Nougat-Cremes.
Ne? Ja, aber auch in Waschmitteln und so.
Ja, also
eigentlich fast überall. Jeden zweiten Produkt im Supermarkt ist Palmöl.
Egal, was du kaufst heutzutage bei uns hier. Ich meine, wir fragen es ja nach. Das ist nicht so, dass sie das zum Spaß da anbauen.
Ja, ja, klar.
Um die Orang-Utans zu vernichten, sondern das ist, weil die Nachfrage hier so groß ist und weil unsere Nahrungsmittel- oder auch Kosmetikindustrie das gerne nachfragt, beziehungsweise teilweise wird das ja auch irgendwie in Biosprit reingemischt, jetzt nicht mehr, aber das wurde auch eine Zeit lang getan halt. Ja, die Nachfrage ist groß, es ist tatsächlich gesund und es ist sehr effektiv anzubauen, also es hat auch was für sich, das zu machen, aber...
Muss man auch mal ganz klar sagen,
ja,
natürlich auch wirtschaftliche Aspekte, logischerweise, aber auf der anderen Seite wird denn dadurch natürlich ein Naturraum zerstört.
Absolut. Also die Lösung kann jetzt auch nicht sein, dass man auf Rapsöl umstellt oder sowas, was viel uneffektiver wäre, also wenn du die gleiche Menge an Rapsöl produzieren würdest wie im Palmöl im Vergleich, dann bräuchtest du eine viel größere Anbaufläche. Die einzige Lösung ist, dass wir weniger verbrauchen, ne? Also dass wir vielleicht darauf achten, dass wir Produkte kaufen, wo nicht so viel Öl drin ist.
Und dass vielleicht Flächen auch eben kontrolliert werden. Also nicht so ausufernd, ich mache da jetzt überall mal eine Fläche mit Palmölplantagen, sondern eben wirklich auch Reservate vielleicht ausgewiesen werden. Ne?
Ja, das schon. Und natürlich muss man versuchen, auch eventuell durch industrielle Maßnahmen halt ein palmöladäquates Ersatzprodukt herzustellen. Also ich glaube, da ist, glaube ich, eher die große Chance, dass wir nicht die Natur sozusagen ausbeuten dafür Und das kannst du ja nie wieder zurückbauen, so ein Urwald. Sondern muss man natürlich zusehen, dass man sieht, mit industriellen Methoden halt irgendwie sowas adäquat herzustellen. Ersatzprodukte.
60 Jahre Expeditionen ins Tierreich. Mhm. Ihr seid seit vielen Jahren, Jahrzehnten möchte ich fast sagen, dabei.
30 Jahre.
Am 30. April gibt es im ersten, ja, das große Expedition ins Tierreich Spezial, 60 Jahre Expedition ins Tierreich, 30. April, 20.15 Uhr. Jetzt bitte im Kalender eintragen. Und von euch sind natürlich auch sehr viele Aufnahmen dabei, logischerweise. Zum Beispiel hier. Das ist, Sie sehen es natürlich sofort, Costa Rica. Genau. So, das sind eure Anfänge. Erzählt mal, ihr wart unterwegs, Costa Rica, wart ihr auf Costa Rica. Was habt ihr da gesucht, was wolltet ihr filmen?
Wir haben einen Film gemacht über Meeresschildkröten. Ja? Und zwar über einen einzigen Strand, wo jedes Jahr eine Invasion stattfindet. Der Film hieß auch Invasion aus dem Meer, wo in 3 Nächten im Jahr jeweils 30.000 Schildkröten an Land gehen. Und der Strand ist nur 800 Meter lang. Da ist also ein Geknuffe und Geschiebe und ein Hauen und Stechen.
Und ein Gegrabe natürlich.
Ein Gegrabe, genau. Das eine Weibchen gräbt die Eier der anderen wieder aus und so. Und genau, und dann kommen natürlich Fressfeinde und so.
Wieso macht ihr das? Aus Versehen, ne?
Aus Versehen. Weil da so viele Eier rumliegen. Ja. Genau, und da haben wir monatelang an diesem Strand verbracht. Das war eine Robinsonade. Thoralf hat ein kleines Strandressort gebaut. Ja. Also aus Treibholz hat er so einen Unterstamm gebaut, wo ich dann immer in der Hängematte drin gelegen hat, während die Termiten am Holz genagt haben.
Das wieder abgebaut haben.
Wir haben ja so lange, wir haben monatelang auf die Schildkröte gewartet.
So, pass auf, und jetzt kommt ja der entscheidende Moment. Da wart ihr natürlich auch dabei, deswegen musstet ihr auch ein bisschen länger da bleiben, weil irgendwann sind die Eier natürlich, die liegen ja dann im Sand, wenn ich das aus den Filmen immer mitbekommen habe. Der Sand ist warm, deswegen brüten die, also werden die sozusagen, brüten die aus, ne? Und dann schlüpfen sie und dann gehen sie wieder ins Meer.
Genau.
Und das ist natürlich ein Risikofaktor. Wir schauen uns mal die Bilder an und dann könnt ihr was dazu sagen.
Die ollen Kamellen.
Ja, die ollen Kamellen. Guck mal, da kommen sie raus aus dem Sand.
Da kommen sie raus, genau. Und von denen überleben natürlich nur ganz, ganz wenige.
Besonders wenn sie am Tage rauskommen. Die sollten lieber nachts natürlich schlüpfen. Ja. Aber so sehen sie natürlich sofort die Fressfeinde von oben, ne? Mhm. Frigattvögel und ähnliches.
Teilweise verbrühen die sogar in der Hitze im Sand. Und ganz wenige erreicht nur das Wasser.
Also wenn da 30.000 Schildkröten Weibchen Eier ablegen, die legen, wie viel legen die?
Das sind insgesamt, also es sind ja 3 Nächte im Jahr, knapp 100.000 Tiere und insgesamt legen die 10 Millionen Eier an diesem Strand, auf diesen knapp 800 Metern.
Und da ist aber natürlich frag ich nicht, wie viel da reinkommen.
Nee. So. Und das ist natürlich ein Festmahl denn für die Tiere, die darauf warten.
Ja. Und die alles auf Film gedreht noch. So lange her.
Ja, das ist 16 mm.
Das ist genau 30 Jahre her.
Und interessanterweise, wenn die Schildkröten es dann, die kleinen, also die Babyschildkröten es dann ins Wasser geschafft haben, das ist erst die erste Hürde, ne? Dann kommen noch, dann warten die Fische.
Genau. Also das kommen ganz, ganz wenige nur durch. Und es dauert ja auch Jahre, bis sie dann überhaupt wieder, bis sie geschlechtsreif sind und dann wieder an den Strand ihrer Geburt zurückkommen. Also die Weibchen, um da wieder ihre Eier abzulegen.
Und ich finde, da kann man mal so eine Frage aufwerfen, die sich, glaube ich, ganz viele vorm Fernseher stellen. Wenn ich so sehe, die kleine Antilope oder auch die kleine Schildkröte und dann kommt der Geier und dann kommt der Löwe und frisst das kleine Antilopenbaby auf, da denke ich immer wieder, jetzt hat der Filmer, der hat das gefilmt, warum hat er nicht mal in die Hände geklatscht und die kleine Antilope gewarnt?
Ja, ich meine, das hast du nur noch nicht gesehen.
Nein, mal ernsthaft, macht man das oder macht man das nicht?
Nein, das machst du eigentlich nicht. Ja? Also, wir sind ja Beobachter mit der Kamera und wollen eigentlich nicht eingreifen. Wobei bei den Schildkröten muss ich ja dazu sagen, da haben wir auch die eine oder andere reingetragen. Mal sollte man eigentlich nicht machen, aber wir sind ja Beobachter mit der Kamera. Ne? Und du kannst ihm halt natürlich auch nicht die Tiere warnen vom Löwen oder sowas. Ich meine, das ist ja totaler Quatsch. Wie soll das funktionieren?
Ja, aber das denkt man so als Zuschauer, weißt du?
Ja. Man ist ja letztlich auch ein Mensch und nicht nur Filmer und hat auch irgendwie ein Herz. Und das tut einem natürlich auch
weh. Du hast ein Herz aus Stein.
Nee. Aber nicht mit den Tieren, höchstens was dich angeht. Aber mit den Tieren, die sind natürlich immer erste Wahl sozusagen. Und das ist natürlich klar, wenn man da mal helfen kann oder ein bisschen so Support geben kann, dann macht man das schon mal halt. Ne?
Aber sehen.
Eigentlich nicht. Die anderen wollen natürlich auch leben. Das heißt, die Fregattflüge sagen, warum nimmst du uns unsere Beute weg? Kannst du auch nicht machen.
Oder das Löwenjunge, das auf die kleine Antilope wartet.
Also genau, das ist natürlich.
Und wir brauchen ja auch diese Bilder. Also das muss man ja auch mal so sehen. Ne?
Es soll ja auch echtes Leben sein, echte Natur sein, also nicht irgendwie ein Show-Effekt oder wie auch immer. Aber wo du das gerade sagst mit dem Herz aus Stein. So, ihr beiden, so miteinander, wie kann man dieses Verhältnis
es ist schlimm
bezeichnen, wenn ihr unterwegs seid?
Wie ein altes Ehepaar. Wie ein altes Ehepaar. Wir hassen und wir lieben uns. Und wir streiten uns aber.
Seit 30 Jahren.
Vertrauen
uns. Aber trotzdem sitzen wir ja zusammen. Ja. Ne? Also das müsste eigentlich schon die Antwort sein für alles.
Ja, aber ich stelle mir das so vor, dann verbringt man die ganze Zeit zusammen. Ja, dann kommt man wieder zurück.
Die Nerven liegen blank. Die Nerven liegen unglaublich oft blank. Und wir haben uns ja auch mal geschworen, dass wir nie länger als 3 Monate, das ist aber das Maximum, am Stück unterwegs sind.
Das machen wir.
Weil wir uns einfach nicht mehr riechen und sehen können. Und wie gesagt, die Nerven liegen blank. Und wir haben ja auch beide Familie. Und das
ist
ja
auch schön, nicht mit der Familie was zu machen.
Ne? Ja, das können wir denen auch nicht zumuten. Und ich bin sowieso unglaublich dankbar. Also ich kann jetzt nur für mich reden, dass meine Familie das so mitmacht. Also, oder schon immer mitgemacht hat.
Ohne Familie ist es gar nicht das Gleiche. Natürlich,
genau.
Also wenn man
unsere Frauen und die Kinder das so mitmachen.
Dass ja, wir wenn
so
man lange unterwegs ist, ne? Da muss man sicher sein können, dass zu Hause quasi alles sauber läuft, dass die Kinder zur Schule gehen, dass das Haus nicht zusammenstürzt, dass mal ein Handwerker kommt, ohne dass man sich selber darum kümmert.
Und ist zu Hause schon mal der Spruch gekommen, ach, und jetzt gehst du wieder zu deiner zweiten Ehe?
Nö, eigentlich nicht. Also heißt mal, jetzt wird es langsam wieder Zeit hier. Ne?
Ja.
Ein bisschen hier.
So, pass auf. Aber wir freuen uns tatsächlich immer auf die neuesten Dreh. Ne? Also bei uns geht es ja jetzt demnächst wieder nach Namibia.
Ja.
Und ich freue mich schon drauf. Also, ja.
Das kann ich nachvollziehen.
Auch mit Thoralf.
So.
Ja. Das wird gut.
Steckt nicht in jedem von uns ein kleiner Naturfilmer oder Tierfilmer? Das können kleine Videos von Hund und Katz sein. Aber auch gerne etwas wissenschaftlicher orientiert. Die Möwen auf Helgoland. Britta Kunft.
Gutes Wetter, klare Sicht. Beste Bedingungen für schöne Naturerlebnisse auf der Hochseeinsel Helgoland. Trottelum und Bastölpel treffen sich auf dem Vogelfelsen im Frühjahr. Jetzt ist der Höhepunkt der Balzzeit. Das Ganze spielt sich direkt vor der Handykamera von Caroline Schnaufer aus Pforzheim ab.
Die Natur so aus der Nähe zu beobachten, ohne dass es die Tiere jetzt erschreckt und irgendwas verändert. Wie die sich einander vertraut machen, wie sie da umeinander werden. Ja, also die Freiheit der Vögel auch zu beobachten, wie die da ihren Spaß haben am Fliegen. Das Ganze einfach zu beobachten, finde ich faszinierend.
So entsteht ein kleiner Naturfilm für den Eigenbedarf.
Es ist einfach Spontaneität. Wir sehen was uns gut gefällt. Und das versuchen wir festzuhalten, aber ohne den Anspruch zu haben, das jetzt zu 100% zu erwischen und eine genaue Winkel zu haben und dass da wirklich alles genau passt. Wir teilen unsere Freude da etwas mit unserer Familie, mit unseren Kindern und Enkelkindern und schauen das nachher gemeinsam an und freuen uns drüber.
Helgoland-Fans kommen sogar mehrmals im Jahr hierher. Seit 15 Jahren kann Jakobus Smatlik nicht genug kriegen von der Insel und den Seevögeln.
Das fand ich total schön. Ist alles sehr stressig, alle sind so im Zeitdruck. Ist irgendwie so ganz viel in den Wettkampf geworden. In allen Bereichen. Jeder möchte überall der Beste sein. Und das Miteinander kommt oft zu kurz. Und auch das mal zur Ruhe kommen. Einfach mal so loslassen und von mir aus den ganzen Tag hier sitzen und nur den Vögeln zu gucken.
Fotografieren heißt für ihn Tiefenentspannung durch die intensive Begegnung mit den Tieren.
Wichtig ist ja bei Tieren, dass man immer so auf Augenhöhe geht, weil dann bringen die viel mehr zum Ausdruck.
Der Lebenszyklus dieser faszinierenden Meeresvögel berührt ihn zutiefst.
Und die haben wunderschöne Augen. Auch wenn man sich überlegt, dass sie ein Leben lang zusammenbleiben. Die treffen sich einmal und kommen jedes Jahr hier wieder her.
Stundenlang streift er über die Insel oder setzt über zur Düne, wo sich Kegelrobben und Seehunde am Strand ausruhen. So entsteht seine persönliche Fotosammlung.
Es ist eine Möglichkeit, mich selber für mich auszudrücken und dann so das, was ich gesehen habe, weiterzugeben, jemand anderen noch mitzuteilen und dann eben sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Mich macht das glücklich, ja.
Ob mit oder ohne Kamera, Wer Naturerlebnisse sucht, findet sie auf Helgoland.
Ja, ist schön ausgedrückt. Mich macht das glücklich. Habt ihr sofort zugestimmt, ne?
Ist ja auch unser Traumberuf und natürlich macht er uns glücklich, sonst würden wir das gar nicht machen.
Und auf Helgoland haben wir auch schon mehrfach gedreht, 1997 das erste Mal. Und
genau damals, da auch.
Genau. Und damals gab es da keinen einzigen Basthöpel, sondern die Population, die ist jetzt viel später gekommen und ist dann immens gewachsen. Auch Kegelrobben gab es da nicht. Mhm. Ich glaube, im Jahr 2000 oder so gab es die ersten Basthöpel. Da haben wir nämlich da auch gedreht, da gab es 8 Paare oder so. Und jetzt sind es Hunderte.
Um mal auf die Geduld eines Tierfilmers zu sprechen zu kommen. Mhm. Da gab es ein Erlebnis, ich weiß nicht, wer von euch beiden die Warthose ständig anhatte. Thoralf hatte die Warthose an in Australien und da habt ihr das Schnabeltier gesucht. Oder?
Ja, genau.
Nee, das Schnabeltier ist ja dann auch gerne mal unter Wasser unterwegs, ne?
Vor allen Dingen, ganz genau. Ja? Das muss man sich vorstellen, das ist quasi, das war so eine Art Fluss, ein Bach, sage ich mal halt. Und wir wussten, dass der immer von links nach rechts oder rechts nach links vorbeischwimmt halt. Und wir wollten Unterwasseraufnahmen haben. Das heißt, ich hatte ja sogar quasi eine Kamera an so einem langen Stängel unter Wasser, hatte den Monitor mal reingeguckt, ne? Wo ist der? Und irgendwie war der sehr viel cleverer und wusste ganz genau, dass ich da drin stehe. Und ich habe da, ich weiß nicht, wie lange, also
10, 12 Tage.
Ich habe Däumchen gedreht. Ich habe ein ganzes Buch gelesen, ich im Stehen. Wenn ich damals, habe ich mir immer
hier was macht Thoralf eigentlich?
Ich habe die Überwasserbilder gemacht. Ne? Und die waren schnell im Kasten. Thoralf hat 12 Tage da im Wasser gestanden.
5 Sekunden haben wir rausgekriegt,
so.
Glaube ich. Ne? 5
so.
Sekunden.
So.
Sind nachher im Film
ich,
drin.
Das war meine Zeit ist länger im Film.
Ja. Schön, wenn das so, auch so ein nicht, kleiner Konkurrenzkampf
ist. Ich habe nicht so lange gebraucht.
Sehr geil.
Jeder will die besten Aufnahmen. Ja, haben wir eben gerade gehört.
Dafür sehen wir jetzt sehr schöne Aufnahmen von Thoralf. Und zwar Thoralf und die Erdmännchen.
Ah.
Na ihr, kann ich zu euch kommen? Ein paar Bilder von euch machen weitwinklig. Lasst ihr das zu? Könnt ihr die Leute auseinanderhalten? Wir haben uns ja schon ein bisschen aneinander gewöhnt.
Ja, das sind schon tolle Bilder und ich kann mir vorstellen, auch tolle Erlebnisse. Aber wie lange dauert das, dass sich die Erdmännchen an euch gewöhnt haben?
Die Tiere, die waren schon ein bisschen Menschen gewohnt, aber es hat lange gedauert, trotzdem
so nah ranzukommen.
So nah an die ranzukommen, genau. Und das ist unglaublich erstaunlich, dass sie das so akzeptieren, weil für die bist du ja wie Godzilla. Ne? Auch wenn du neben denen stehst, jetzt haben wir da ja gelegen, ne? Aber die gewöhnen sich daran und die beachten dich auch kaum noch.
Es ist nicht nur Gewöhnung, du siehst auch das Vertrauen da. Ich meine, du hast gesehen, dass da die Mutter mit den Kleinen da war und die konnten quasi, die hat sie den direkt sozusagen uns vor die Nase gesetzt halt und nicht irgendwie versteckt oder sowas, sondern die hat schon verstanden, dass wir quasi wirklich nichts wollen, sondern wir wurden eigentlich in die Familie aufgenommen. Wir waren eigentlich sogar teilweise involviert und gesagt, hier, passt mal mit auf, falls da irgendwelche Adler sind und so weiter. Und also so das Gefühl, sie hätten es ganz gerne gesehen. Ne? Ein bisschen Schutz wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht haben sie das so auch gesehen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, genau. Die haben das gespürt, dass wir Schutz geben
denen. Ja, so. Ne?
Ja, Schatten auch.
Vor allem. Schatten,
Schatten
ja,
natürlich auch. Ne?
Schatten haben wir Schatten. Schon.
Pass auf, wir wollen uns noch ein paar andere Aufnahmen angucken, weil das kann ja auch mal ein bisschen unangenehm werden. Wenn man zum Beispiel, das waren jetzt eben gerade mit Erdmännchen, war Afrika. Noch mal ein kleiner Rückblick. Borneo. Mitten im Wald, die Waldelefanten, da seid ihr sehr dicht dran gekommen. Schauen wir mal kurz rein und ihr sagt mal was dazu. Das war so ein Jungbulle, der da ein bisschen gefährlich nahe kam.
Ja, ganz genau. Das war also so, hier waren wir tatsächlich zu Fuß unterwegs. Es gab also kein Boot oder kein Auto, kein Haus, wo man sich irgendwie flüchten konnte. Sondern man musste ihn zu Fuß folgen und dann haben wir die irgendwann gefunden halt. Die standen eigentlich ganz friedlich so auf so einer, nicht Lichtung, aber mittendrin halt und haben da gefressen.
Elefanten.
Genau.
Und ich hatte ein bisschen zu viel zugemutet, mein Lieber.
Und Jens stand hinten mit der großen Kamera.
Manchmal du saßt nur verschreckt, ne? Hast du noch mal so eine Bewegung gemacht?
Er meinte, er muss mir jetzt hier, er muss mir zeigen, dass er der Coole und Große und Tolle ist. Und dann muss man halt selber auch sagen, nee, Moment mal, bis hierhin und nicht weiter. Und da geht es halt ums Respekt. Ne? Also ich habe Respekt vor ihm, er vor mir. Und das muss man aber so ausloten. quasi in so einem kleinen Tänzchen halt. Ne? Das ist eine Kommunikation, ne? Eine verbale Kommunikation zwischen Elefant und Mensch in diesem Fall, was wir gerade gesehen haben. Ich wusste aber, dass er mir nichts will. Also es war ja kein aggressives Verhalten, sondern es war einfach so spielerisch. Da kommt man so, ja,
was schön, dass Thoralf sich darauf
freut. Ja. Wenn ihr da so, wenn ihr nachts, ich denke mal gerade so an Tiere, wilde Tiere, wenn ihr nachts im Zelt schlaft,
ja.
Hört man dann des Nächtens vielleicht auch mal so einen schnüffelnden Löwen, der so
immer.
am Ja. Also auch mal im Zelt so lang schnüffelt.
Ja, wir machen ja oft abends ein Feuer und am nächsten Morgen siehst du dann, wer da alles durch die Asche gegangen ist. Und das waren zum Beispiel auch Löwen oder auch Elefanten. Ja.
Aber das Zelt ist natürlich zu, ne? Das ist natürlich, das heißt Reißverschluss zu.
Dann weiß der Löwe auch, hier ist nichts.
Ganz genau.
So wenn das Zelt offen wäre, dann würde er reingehen und sich das Fressen holen.
Für Tiere ist das wie eine Wand halt. Das Zelt ist wie eine Wand.
Ja.
Da riecht er zwar und sagt, es riecht ja irgendwie komisch oder nach Mensch oder irgendwie was. Aber wenn man nicht sehen kann und wir schreien ja auch nicht drin rum, sondern sind natürlich auch sehr still und sehr ruhig und haben so ein bisschen.
Aber man muss sich schon daran gewöhnen.
Ja, das stimmt. Ist schon, also vor allem dann auch ruhig zu bleiben und dann nicht irgendwie zu flüchten. Weil wenn zu flüchten wäre natürlich falsch.
Das ist total wichtig, dass du da ruhig bleibst.
Zulassen,
dich auch normal benimmst, also auch wirklich normal weiterredest.
Die gehen auch wieder weg, ne? Also die bleiben ja nicht Ewigkeiten da, sondern die gucken nur kurz einmal rum und wenn da nichts ist zu holen, dann gehen sie halt weiter.
Ich möchte noch ein paar schöne Aufnahmen zeigen, weil die auch sehr beeindruckend sind. Die haben wir vorhin schon mal ausschnittsweise gesehen. Ich möchte sagen, das Schlaraffenland, aber nicht unbedingt für die Fledermäuse, sondern für diejenigen, denen Fledermäuse sehr gut schmecken. Auf Borneo habt ihr auch in einer Fledermaushöhle wart ihr?
Ja.
Das ist ja schon mal ein schönes Gefühl wahrscheinlich.
Ja.
Also
genau, da waren 10 Millionen Tiere sind da. Also 10
mal ernsthaft
Millionen.
Jetzt, 10 ja. Millionen.
Also 10
Millionen.
Durchgezählt haben wir sie nicht, aber
nein, aber das wird da so gesagt, genau, 10 Millionen. Und dieser Berg, den du da siehst.
Von Fledermauskot.
Ja.
Das sieht aus wie Stein, ist es aber nicht.
Wir haben uns auch ganz schön beschissen gefühlt. Da. Genau. Kann man das so sagen, Thor?
Und dieser Kot wird quasi abgebaut durch die ganzen Schaben. Und Jens, der kniet jetzt gerade, knietief sozusagen im Kot hier, auf den Schaben halt und macht Aufnahmen von der kleinen Fledermaus, die gerade runtergefallen ist und da verendet.
Das Dschungelcamp lässt grüßen.
Genau, und ich halte.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nichts dagegen, so eine Dschungelprüfung.
Ich hab den guten Job, ich halte nur das Licht sozusagen von hinten.
Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, jetzt sehen wir noch mal eben.
Da
jetzt
fliegen sie raus.
Fliegen sie alle raus. Und darauf warten natürlich andere Tiere. Hier, zack, jetzt der Schnabel hoch. Achtung, pass auf, gleich. Und dann haben wir den Schnabel hoch und aufpicken, ne? Aus der Luft raus.
Ja, das sind so verschiedene Tiere, die sich dann eben halt die Fledermäuse ziehen. Manchmal auch Schlangen, aber insbesondere Greifvögel. Und das erstaunlich ist.
Er ist ein Fruchtfresser?
Das ist ein Fruchtfresser, also er nicht. Das ist ein Falke.
Hier, zack, einfach nur mal schön den Schnabel nach oben.
Der Nashornvogel ist eigentlich ein Fruchtfresser, ne? Aber
schnappt sich auch. Nimmt sich auch mal eine Fledermaus, scheint zu schmecken, ne? Ich mir sicherlich nicht, aber ihm scheinbar schon.
Natur kennen und Natur schützen. Einen besonderen und persönlichen Einsatz zeigt Ihnen Stefanie Kühne. Und zwar geht es um Patenschaften für den Rotmilan.
Grazil gleitet er durch die Lüfte. Der Rotmilan. Mit seinem rostbraunen Gefieder und dem tief gegabelten Schwanz ist er unverkennbar. Für diese Ornithologen ist er einfach ihr Liebling.
60% des Weltbestandes des Rotmilans lebt in Deutschland. Und damit ist er hier schon was Besonderes und sollte eigentlich mehr als der Seeadler hier der Wappenvogel sein. Und das sehen viele Menschen auch so.
Der Rotmilan ist streng geschützt. Und trotzdem, um 2018 wurden in Schleswig-Holstein immer wieder vergiftete Vögel gefunden. Deswegen startete Birger Reibisch ein Schutzprojekt. Es wird von der Landesregierung finanziert und setzt auf 25 Paten, die ein Auge auf die Rotmilan-Nester werfen. Jedes Jahr wird deren Wissen aufgefrischt. Spurensuche im Wald.
Da, wo der Kohlkrabbe brütet, kann eigentlich nicht der Mäusebusser und der Milan brüten. Das heißt, wenn man weiß, in der Ecke rufen die Kohlkraben, dann weiß man schon, jetzt muss ich noch mal 100 Meter weitergehen. Dazwischen ist nichts. Ne? Da ist im Grunde greifvogelfreie Zone oder sowas.
Auf ihren Streifzügen finden die Patinnen oft tote Vögel. Deswegen sollen sie möglichst alles über sogenannte Rupfungen lernen. Das sind die Überbleibsel der Tiere. Ein Fachgebiet des Ornithologen Hans Wirth.
Und was auffällt, allen Federn fehlen die Kielspitzen. Das heißt, die sind abgebissen worden. Das hat also mit dem Rotmilan nichts zu tun. Diese Ente ist vermutlich von einem Fuchs erbeutet worden.
Aber da bin ich dann ehrlich, da würde ich euch wahrscheinlich ein Bild schicken und
ich wollte gerade sagen,
euch dann informieren, dass ich was gefunden habe.
Ja.
Patin Alexandra Schnack weiß, Die Profis sind immer für sie da. Ihre Aufgabe, täglich zu ihrem Horst gehen, Präsenz zeigen, schauen, ob alles in Ordnung ist. So sollen Giftanschläge auf die Rotmilane verhindert werden.
Ich bin gerne draußen unterwegs und dann habe ich gedacht, wenn ich noch was Gutes tun kann. Man sieht dann ja zum Beispiel noch das Eichhörnchen irgendwo laufen oder sieht tatsächlich auch noch mal einen Fuchs irgendwo oder sonst irgendwelche anderen Vögel. Und man bekommt ja nicht nur was von den Rotmilanen mit.
An einem anderen Horst wollen die Ornithologen heute auch die Lage checken. Als dort die Greifvögel nicht zu sehen sind, nähern sie sich ganz langsam dem Nest. Denn sie wissen, Rotmilane sind sehr schreckhaft. Wenn Menschen ihnen zu nahe kommen, kann es passieren, dass die Vögel ihre Brut verlassen. Doch Entwarnung, der Horst ist zwar leer, aber bewohnt.
Wir haben eine sogenannte Rieselrupfung gefunden. Der Rotmilan rupft oben irgendwo im Baum. Und dann fallen die Federn halt je nachdem, ob es sehr windig ist, mal weit, mal weniger weit. Und man findet sie verrieselt über einen größeren räumlichen Bereich. Und eine Rieselrupfung ist dann deshalb ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier ein Rotmilan diese Taube gerupft hat.
Das Schutzprogramm hat sich bewährt. Seit 3 Jahren wurde in Schleswig-Holstein kein vergifteter Rotmilan mehr gefunden.
Also endlich möchten wir erreichen, dass Greifvögel noch mal ein anderes Image bekommen, dass das einfach weit verbreitet ist, dass das tolle Arten sind, die eine Berechtigung haben, hier zu leben und nicht verfolgt werden sollten.
Das Rotmilan-Projekt läuft noch mindestens 1 Jahr weiter.
So, wunderbar, wie Greifvögel fliegen. Das allein ist schon ein Grund, sie zu schützen. Ganz toll. Expedition ins Tierreich. 60 Jahre, das große Jubiläums, die große Jubiläumsdokumentation am 30. April. Genau. Mit euren Aufnahmen, selbstverständlich. Eure Aufnahmen von Borneo. Gibt es auch demnächst?
Da gibt es noch keinen Sendetermin.
Keinen direkten Sendetermin. Auch mal gucken bei Arte zum Beispiel.
Ja, genau. Da wird es wahrscheinlich zuerst gesendet. Halt, ne? Ne?
In der Mediathek auch mal reingucken. Und wir müssen eins noch sagen. Thoralf, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Weil eigentlich hattest du etwas sehr Rundes zu feiern. Nämlich deine Mama Hildegard.
Ist 90 Jahre alt geworden heute.
Wir grüßen Sie herzlich.
Absolut. Nochmal herzlichen Glückwunsch von uns allen hier.
Ja.
Von mir auch.
Von dir auch. Und du hast heute noch 40
Jahre Abi-Treffen. Genau, da husche ich sofort hin. So, freue ich mich schon drauf.
Es war toll, sich mit euch zu unterhalten.
Danke.
Echt mega. Jederzeit wieder ein toller Aufmerksamkeit.
Spaß, bitte, bitte gerne.
Großartig. So, und Sie zu Hause, schauen Sie doch bitte mal. Foto habe ich für Sie. Diese junge und sympathische Schauspielerin von Wapo Duisburg kommt morgen zu uns. Bianca Nafrat, übrigens deutsch-polnisch. Morgen bei uns auf dem roten Sofa, 18.45 Uhr. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Schönen Samstagabend. Tschüss.